der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit meinem Lieblingsstammgast Philipp Werner, CMO von Project A. Moin Philipp.
Moin Erik.
So, großartig. Wir kommen gerade von der, was heißt wir? Du kommst gerade von der Project A Knowledge Konferenz. Und ich fand es großartig. Ich durfte ja auch einen kleinen Teil dazu beitragen, habe viele Streams gesehen. Wie happy bist du denn?
Ich bin sehr happy. Das war das erste Mal, dass ich dich interviewen durfte. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, war ein super Event. Wir sind, glaube ich, sehr glücklich. Mhm. Hatten Teilnehmerzahlen, die wir uns erhofft haben. Mhm. Wir hatten echt spannende Talks. Ich durfte Tarek Müller heute Morgen hosten. Mhm. Philipp Westermeier war später noch da. Du warst da. Mhm. Also waren echt einige Hochkaräter und super Talks auch in der Tiefe. Mhm. Und technisch hat alles gut geklappt, muss man ja auch sagen, in den aktuellen Zeiten nicht selbstverständlich.
Ja.
Wir sind sehr happy.
Ich fand's großartig. Ich find's toll, dass ihr sowas macht. Ich habe versucht, so gut wie möglich die Werbetrommel dafür zu werben. Super gute Mischung aus unterschiedlichen Themen. Ist ja nicht nur Marketing, überraschenderweise.
Absolut.
Es gibt auch eine Welt außer von Marketing. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, viele der Videos kann man sich auch noch angucken, oder? Kann man?
Genau, ja.
Und im nächsten Jahr gibt's ja hoffentlich eine Live-
let's see.
Weißt du das noch?
Ja, ich genau. Glaub, das hoffen wir alle.
Aber ehrlich gesagt, das ist natürlich immer schön, sich live zu sehen, aber ich fand das Format ja so gut, dass ich jetzt, das ist jetzt weniger als ein Trostpreis, viel mehr als ein Trostpreis, das ist richtig gut, so wie ihr das gemacht habt.
Und und ich glaube auch für uns wird das Learning, selbst wenn es wieder geht, physische Konferenzen zu machen, dass wir so eine Art Hybridansatz wahrscheinlich wählen werden. Also für uns hat das digital jetzt so gut funktioniert, dass wir halt eben auch Leute dazunehmen können. Und das fängt bei unseren Portfoliounternehmen an, ne? Die ja auch in absoluter Mehrheit jetzt nicht mehr in Deutschland sitzen.
Ja.
Die dazu zu holen, aber eben auch ganz viele Leute teilhaben zu lassen, die eben nicht mal eben so nach Berlin kommen können. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es irgendwie eine Art Hybridansatz werden, sobald man wieder physische Konferenz machen kann.
Ja, sehr gut. Super. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Das ist nur das zweite spannende Thema, was wir heute besprechen. Das erste Thema, da ging es so ein bisschen um Insourcing versus Outsourcing, Vor- und Nachteile. Und heute möchte ich mit dir über Reifegradstufen, aber vor allen Dingen am Beispiel der KPI-Welt einsetzen. KPI ist eine Welt voller Missverständnisse und ich glaube, es ist ganz wichtig, die richtigen KPIs für das richtige Geschäftsmodell zum richtigen Reifegrad anzuwenden und das wollen wir heute mal versuchen.
Ja, gerne.
Ja, super. Also, womit wollen wir anfangen? Mit Geschäftsmodellen, mit Reifegraden oder mit KPIs, der wahrscheinlich mit einem der ersten zwei Stufen, oder?
Ja, wahrscheinlich gehen wir so ein bisschen über die Reifegrade. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die Anglizismen, die ich wahrscheinlich wieder im Übermaß verwende.
Musst du nicht, ist ja Marketing.
Ich habe mit Flo Heinemann eben auch eine Präsentation dazu gehalten und ich glaube, das können wir so ein bisschen zum Anlass nehmen, mal über diese, wie sagen, Sophistizierungsgrade irgendwie zu gehen. Und dann mal zu schauen, welche KPIs braucht man eigentlich an welcher Stelle aus Marketingperspektive, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach.
Ja.
Und da können wir uns vielleicht so ein bisschen entlanghangeln.
Ich glaube, das ist auch ganz, machen wir so. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man über diese Reifegrade spricht. Das ist jetzt nicht nur für Startups, das ist durchaus auch für alle Geschäftsmodelle, die zum Beispiel nicht originär in Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen irgendwie in der digitalen Welt geboren wurden, sondern auch diejenigen, die in diese Transformation reingeraten sind, entweder freiwillig oder notgedrungen, sind, glaube ich, diese Reifegrade eine sehr, sehr gute Orientierung, auch zu gucken, wo man selbst steht. Das kann man jetzt auch, wenn man jetzt, das ist ja nicht das allergefälligste Thema, muss man mal sagen, das ist kein Riesen- und Entertainment-Format, aber deshalb bist du ja auch nicht hier, sondern das ist auch etwas, woran man sich sehr gut benchmarken kann, um zu gucken, wo man denn eigentlich auf dieser Reifegradlandschaft steht, und die KPIs sind, glaube ich, ein ganz guter Indikator, um es einfach nicht so qualitativ wischiwaschi zu haben, sondern um wirklich ganz, ganz klare quantitative Indikatoren zu haben.
Mhm. Ja, glaube ich auch.
Alright, fangen wir an.
Ja, also was wir gemacht haben ist, also bei Project A sehen wir natürlich viele Portfoliounternehmen von innen und Florian und ich haben so irgendwann gemerkt, dass es durchaus Muster gibt, über die verschiedenen Unternehmen hinweg, was jetzt, glaube ich, auch wenig überraschend ist. Mhm. Und haben dann gemerkt, man kann eigentlich festhalten, dass der Marketing-Reifegrad natürlich mit mit dem Wachstum des Unternehmens irgendwie zunimmt. Und man kann ihn aber auch runterbrechen in verschiedene Bereiche. Und was wir halt dann gemacht haben ist, wir haben das von den ganz Early-Stage-Companies, Pre-Seed, die irgendwie noch den Product-Market-Fit suchen, bis hin zu den großen bei uns im Portfolio, haben wir versucht, das in verschiedene Stages zu packen, Stufen, und die runterzubrechen in Marketing-Analytics/Data, Customer-Acquisition, Performance-Marketing und Customer-Engagement-CRM. Und haben uns einfach mal angeschaut, was müsste man eigentlich in welcher Stufe ungefähr erreichen, der Hypothese folgend, dass das Ganze Hand in Hand weiterentwickelt werden muss, organisch. Dass man eben nicht von Tag 1 sagen kann, lass uns einfach alle so wie Zalando agieren und wir machen jetzt direkt das sophistizierteste Performance-Marketing und Customer Relationship Management. Das geht aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ne? Also man hat einfach Tag 1, selbst wenn ein Startup die Ambition hat, haben die nicht die Daten, die haben nicht die Mannstärke im Team, die haben die Expertise nicht im Team und haben auch mit dem Daily Business so viel zu tun, dass man einfach, das wäre naiv zu glauben, dass man dann irgendwie mit Marketing Mix Modeling einsteigt. So, das haben wir einfach mal runtergepinselt und sind das heute in der Konferenz für den B2C/transaktionale Geschäftsmodelle durchgegangen. Im Sinne der Zeit haben wir es nicht geschafft, jetzt auch noch in B2B reinzugehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über KPIs sprechen, können wir vielleicht auch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen einerseits den transaktionalen Geschäftsmodellen, die eher B2C-lastig sind und vielleicht den eher so Recurring Revenue Geschäften, die eher B2B-lastig sind.
Ja, wobei, sehr gerne, wobei bei den Recurring Sachen gibt es ja auch ein paar B2C-Beispiele, also was weiß ich, Mobilfunk,
Spotify.
Ich glaube auch so eine Partner-Suchplattform funktioniert auch nach dem Subscription.
Genau, ja. Aber tendenziell, also, ja, das heißt, wir sagen immer noch ein bisschen B2B, B2C. Du hast eigentlich recht, man müsste eher unterscheiden zwischen transaktional und Subscription. Und SaaS oder Subscription, ja.
Ja, okay, finde ich gut. Weil das sind ja auch beides, das sind ja, sagen wir mal, rein volumenmäßig die größten Geschäftsmodelle. B2B, also es könnte ja nochmal einen eigenen Podcast hier geben. Das hat ja in ein paar Punkten auch eine andere Vertiefung von einzelnen Disziplinen. Okay, gut. Die machen wir beides zusammen. Die transaktional, also damit meinen wir, transaktional heißt, dass das ein Unternehmen, die irgendwas verkaufen in der Regel oder die praktisch einen Einmalabschluss machen, während die SaaS oder Subscription-Modelle so eine Art Dauerschuldverhältnis herstellen, wo ich einen sehr, sehr langen Kundenwert habe mit einer sehr gleichmäßigen Revenue-Situation. Ne?
Genau.
Okay. Ja. Gut. Die was heißt das auf der KPI-Ebene, wenn ich jetzt auf dieser ersten Stufe einsteige? Was soll ich sagen? Was ist eigentlich so das Entry-Level, was ich, egal ob ich jetzt digitaler Migrant oder Early-Stage-Startup bin, was muss ich dann mindestens erfüllen?
Also Fokus liegt jetzt hier so ein bisschen mehr auf, in dem Fall noch Startups, weil man wirklich quasi von null kommt und das erste Ziel in der ersten Phase, die wir Fundamentals nennen, ist einfach erstmal den Product-Market-Fit sich selbst zu beweisen. Und da muss man jetzt KPI-seitig, glaube ich, noch nicht so viel mehr machen, als einfach mal wirklich halbwegs sauber zu messen, wie viel Conversions haben wir denn jetzt eigentlich. Ne? Und tendenziell auch, was mussten wir dafür ausgeben, um diese Conversions zu erzielen? Also passen die Unit Economics vielleicht jetzt noch nicht, aber perspektivisch hat man die Fantasie, dass die irgendwann passen werden.
Ich würde gerne für alle Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus nochmal den Mut machen, dass das nicht nur für Startup geht, sondern auch für größere, etabliertere Unternehmen gibt es ja die Situation, dass sie zum Beispiel eine neue App, einen neuen Service, eine neue Produktrange irgendwie einführen. Und das Thema Go-to-Market-Strategy ist, wenn man mal guckt, wie, ne, ihr geht alle nach Eric Ries, Lean Startup, ne, MVP, sagte ich vor, das ist jetzt noch nicht in, ich glaube, ich verrate da kein Geheimnis, dieses Erkenntnis hat sich noch nicht überall gleich gut durchgesetzt, dass das in der digitalen Welt das probate Mittel ist, um Dinge Product-Market-Fit zu testen.
Ja, absolut. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen meinem Arbeitskontext geschuldet, dass ich da sehr aus der Startup-Ecke komme. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch wir haben im Portfolio irgendwie Private-Equity-Co-Investments, die auch schon traditionellere Unternehmen sind, würde ich sagen, und die hin und wieder aber neue Produkte launchen. Und da greift natürlich die gleiche Logik. Also bevor du da jetzt irgendwie große Budgets draufschmeißt und dir sophistizierte KPIs zusammensuchst, schaust du natürlich auch erstmal, haben wir für dieses neue Produkt überhaupt einen Markt und wird es überhaupt angenommen? Und können wir da auch zu verhältnismäßig sinnvollen Kundenakquisitionskosten überhaupt eine Nachfrage für generieren?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, um zu gucken, dass wenn ich ein Produkt Market Fit noch nicht bewiesen habe. Es ist dann nicht die Schuld meiner Kampagne, meines Kanalmixes oder meines Marketingleiters oder Leiterin, dass ich hierfür keine Kunden kriege, sondern einfach der Markt ist einfach nicht bereit, dieses Produkt aufzunehmen.
Oder genau, oder das Produkt ist nicht gut genug.
Ja, ja.
Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja. Ui, mir würden ein paar Beispiele mir schon mal kennen. Hast du schon mal bei der E-Post-Filiale angeguckt?
Egal. Nee.
Gut. Okay, das ist die Product Market Fit, das nehmen wir sozusagen als Fundamentals. Das finde ich, das ist eine notwendige Bedingung, die erfüllt sein muss und das ist
genau, ich glaube, da gibt es zu KPIs jetzt noch nicht so viel zu sagen. Da sollte man irgendwie Conversions messen können und vielleicht auch ein paar Micro-Conversions, die man ja einfach auf der Website festlegen kann. Mhm. Aber da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel mehr, als dass man einfach Abschlüsse misst und vergleicht mit dem, was man an Marketingbudget ausgeben muss, um die zu generieren. Ich glaube, spannender wird es dann vielleicht in der Phase 2, die nennen wir jetzt hier Tracking und Reporting. Da ist das Ziel eigentlich, die Unsicherheit dessen, woher meine Conversions eigentlich kommen, zu reduzieren. Mhm. Also man wird immer einen relativ großen organischen Share haben, an dem, woher der Traffic und auch die Conversions kommen. Auch wenn man noch kein großes Brandmarketing macht, sondern einfach, weil das Tracking halt nie perfekt ist. Mhm. Und Ziel ist hier eben daran zu arbeiten, diese Unsicherheit zu reduzieren.
Ja.
Und ich glaube, da fängt man eben dann auch schon an, über unternehmensweit einheitliche KPI-Definitionen nachzudenken. Mhm. Also spätestens dann sollte man sich fragen, was ist eigentlich ein Umsatz bei uns? Mhm. Also klar, Preis mal Menge, aber ist das jetzt vor Retouren, nach Retouren, Cancellations? Ne? Das klingt alles trivial, aber ich habe genug Unternehmen gesehen, bei denen der Umsatz sich unterschiedlich errechnet wird. Ne?
Ja, Erlösminderung, mit Versandkosten, ohne Versandkosten.
Genau, dann fragst du irgendwie im Finance, die geben dir dann den Umsatz und dann fragst du die Marketingkollegen und dann passt es schon nicht zusammen.
Mhm.
Und das klingt wirklich trivial, aber es ist bei weitem nicht. Ne? Also bis du zu einem Status kommst, wo du einen Data Warehouse hast, wo einheitliche Definitionen hinterlegt sind, die auch einsehbar sind für jeden und die auch im Unternehmen überall genutzt werden, ist schon ein mittlerer Schritt, würde ich sagen. Genau, also in der Phase, glaube ich, sind so ganz basale KPIs wichtig. Klare Definition, unternehmensweit geteilt von einem Umsatz im transaktionalen Bereich und vielleicht von einem MRR oder ARR, also Monthly Recurring Revenue, Annual Recurring Revenue im Subscription-Bereich.
Mhm.
Und das geht auch weiter, was ist eigentlich ein Kunde?
Mhm.
Also wenn man keinen Login hat, sondern immer wieder neu bestellt und man bestellt irgendwie mit dem gleichen Namen, aber mal eine andere Adresse und so weiter, da muss man sich schon relativ früh überlegen, welche Deduplikationslogik legen wir da eigentlich an und was ist für uns ein Kunde.
Mhm.
Auch das klingt total trivial, aber das haben ganz viele Unternehmen nicht klar, was jetzt ein Kunde ausmacht.
Mhm. Viele werden jetzt denken, wenn sie das hören, oh Gott, ich dachte bis vor kurzem, ich bin das einzige Unternehmen, was nicht in der Lage ist, Transaktionen sauber Kunden zuzuordnen. Aber wir beide wissen, das ist ein ganz, ganz häufiges Phänomen. Auch von Unternehmen, wo man von außen denken würde, das müssten die doch eigentlich im Griff haben, bei der Größenordnung, bei der IT und Investitionspower. Und trotzdem ist es nicht der Fall, weil es ewig lang auch nicht wichtig genug war. Ne?
Genau. Und immer spätestens dann, wenn man mittlere CRM-Projekte irgendwo machen will, dann wird man merken, oh, wir haben ja den gleichen Kunden mehrfach. Das ist auch meistens nicht schlimm, aber wenn du eben wirklich gutes CRM machen willst, dann musst du schon wissen, all diese Touchpoints und Käufe gehören halt alle zu Erik Siegmann und nicht zu Erik Siegmann, der einmal in Hamburg wohnt und einmal irgendwie nach Berlin bestellt hat. Das ist halt immer noch der gleiche Kunde.
Mhm.
Und diese Aufgabe zu lösen, sollte man relativ früh angehen, ist aber nicht so trivial, wie es klingt.
Mhm.
Genauso wenig trivial ist eigentlich zu definieren, was ist unser Marketing-Spend?
Mhm.
Weil das sollte man ja auch relativ früh klar haben. Ne? Wie viel mussten wir ausgeben, um eine bestimmte Transaktion zu induzieren? Da gibt es auch viele Diskussionen drüber. Ne? Also sind da jetzt Toolkosten mit drin? Sind da die Personalkosten mit drin? Diese Diskussion habe ich auch schon mehrfach geführt. Und wundert man sich, wie viel Unklarheit eigentlich auf so einer trivialen Frage besteht.
Und sind die Kosten an dieser Stelle auch schon den Kanälen zuzuordnen? Und du sagst jetzt Marketingkosten, also wie granular kann ich die Kosten zuordnen in dieser Stufe?
Ja, ein Stück weit. Also ich glaube, dass das Channel Grouping und so weiter sollte korrekt sein. Man sollte wissen, wo die Kosten anfallen.
Mhm.
Man muss jetzt, glaube ich, in der Stufe noch nicht über eine Attribution nachdenken. Mhm. Also wirklich sagen, wie viele Touchpoints haben wir jetzt eigentlich kreiert vor einem bestimmten Kauf und dann wirklich den Wert des Kaufs auf die Touchpoints zu attribuieren. Das würde ich in der Phase noch nicht, sondern dass man erstmal Klarheit darüber hat, wie viel Geld haben wir eigentlich wirklich in den Kanälen ausgegeben und das auch automatisiert bekommt und nicht der arme Performance-Marketing-Manager das wöchentlich abtippen
muss. Ja, das ist aber in ganz primitiven Marketing-Controlling-Modellen sehe ich aber auch Situationen, wo zum Beispiel die Kosten den Kreditoren zugerechnet werden. Also da steht dann einmal eine Agentur oder Google. So, und Google hat jetzt sagen wir mal, mehrere Unterdisziplinen, die ja noch durchaus differenziert zu betrachten sind. Also das ist aber schon gemeint, dass ich in der Lage bin, wirklich das Channel Grouping differenziert zu machen.
Absolut. Also das ist jetzt nicht so ein Setup, was ich so oft antreffe, aber dass man ein bisschen tiefer geht, als dass man sagt, die Kosten sind jetzt bei Google angefallen, das sollte man schon hinbekommen. Also mal irgendwie zumindest auf irgendwie Kanal runtergebrochen, weil auch Google hat ja mehrere Kanäle. Das kann ja Search sein, das kann irgendwie GDN sein. Und das nächste Level wäre dann eben auf Kampagnenebene runterzugehen. Das ist ja auch nicht so schwer zu bekommen, ne? Das kriegst du ja aus den Kanälen raus. Aber da sprechen wir schon von. Also jetzt auf Kreditorenebene, da kann man, glaube ich, relativ wenig mit anfangen.
Natürlich nicht. Und vor allen Dingen auch nicht, also wenn deine Agentur dir nur ganz grobes Reporting, also gut. Aber das ist verstanden, also das ist schon deutlich differenzierter. Habe ich verstanden.
Genau, dann vielleicht ein bisschen mehr marketingspezifisch als jetzt Umsatz, Kunde und Marketingausgaben. Während im transaktionalen Bereich wahrscheinlich der ROAS, auf den viele steuern, oder die KUR, also Return on Ad Spend oder Kosten-Umsatz-Relation, im Grunde das Gleiche einmal umgedreht. Das ist so die Zieleffizienzmetrik, auf die viele steuern in dieser Phase. Aber um diese vermeintlich einfache KPI zu haben, muss man eben schon einmal den Umsatz klar haben und eben auch den Ad Spend. So, ja. Und das ist eben dann doch gar nicht so einfach. Genau, und dann eben, um auf Customer Acquisition Cost zu kommen, auch eine übliche Metrik, braucht man eben Klarheit darüber, was ist ein Kunde. Also habe ich jetzt Erik Siegmann eben zweimal eingekauft, das sind zwei verschiedene Kunden, weil er unterschiedlich wohnt, oder ist das die gleiche Person? Genau. Und im Subscription-Bereich werden dann die analogen Metriken dazu tendenziell eher sowas wie ein MQL oder ein SQL. Also was hat mich, also ein Marketing-Qualified Lead oder ein Sales-Qualified Lead. Die Definition ist je nach Unternehmen immer unterschiedlich. Aber da würde man dann gucken auf ein Cost per Lead, Cost per Marketing Qualified Lead, Cost per Sales Qualified Lead. Und auch da die Frage wieder, was ist eigentlich ein Lead und was ist ein Prospect? Das muss man einfach pro Business einmal sauber definieren und auch schon in so einer frühen Phase.
Es ist fair zu sagen, dass die Subscription-Freunde weniger das Problem haben, ihren Kunden zu de-anonymisieren, weil das ist im Geschäftsmodell systemisch eingebaut, sondern vielleicht eher Herausforderungen haben, mit welchen Produkten machen sie, oder mit welchen Tarifen oder welchen Bundles machen sie welchen Umsatz am Kunden?
Schwierig, weil ich glaube, die transaktionalen, da de-anonymisiert sich der Kunde ja durch den Kauf, spätestens. Und bei den Subscription-Businesses ist es, glaube ich, eher so, dass die mittlerweile verstanden haben, dass sie das als Teil ihrer Marketingaktivitäten machen müssen. Aber der Grund, warum man vor allem im B2B so viel gated Content findet, ist ja nicht, weil der Content so geheim wäre, sondern weil man eben bezwecken will, dass man eben Daten hinterlässt und dass dieser Page-Visit jetzt gerade sich de-anonymisiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass es unbedingt einfacher für die Subscription-Businesses ist, sondern es ist mittlerweile verstanden, dass das Teil der Marketingaufgabe ist, für Sales eben die De-Anonymisierung zu vollführen.
Du hast recht, aber ich habe nicht daran gedacht, dass du dich da jetzt primär auf den B2B-Bereich konzentrierst, in der eher SaaS-Welt. Ich habe jetzt an die B2C-Subscription gedacht. Ich habe jetzt an den Telefonvertrag gedacht, der ja sogar sich mit einer ID, Telefon, Banking, die Kreditkarte, die Krankenversicherung, das sind Dinge, da ist das System mit. Aber du hast recht, im B2B ist das Gegenteil. Da ist vor allen Dingen, da ist ja auch die Purchase und die Nutzung nicht immer dieselbe Identität, vielleicht dieselbe Firma, aber eine ganz andere Persona.
Genau, okay. Da hat man nämlich auch wieder die Frage, wenn du jetzt mal Spotify denkst, wenn du jetzt einen Familienaccount hast, dann hast du dann einen Kunden, aber fünf Nutzer oder hast du fünf Kunden? Also das sind so wirklich vermeintlich einfache Fragen, aber es muss halt einmal geklärt sein und unternehmensweit eben auch gleich betrachtet werden.
Okay.
Genau. So, dann ich mache einfach weiter, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Die nächsten zwei Stages, die ich jetzt bei uns zusammenfassen würde, wären Marketing Intelligence und Marketing Automation. Warum haben wir das nochmal unterschieden? Weil in der Marketing Intelligence eigentlich der Fokus darauf liegt, eine Attribution zu schaffen, also wirklich zu überlegen, was sind die werttreibenden Marketingaktivitäten, die Käufe auf der transaktionalen Seite induzieren. Und Marketing Automation geht dann einen Schritt weiter, wo man sich eben nicht mehr nur mit der Komplexität seines Attributionsmodells beschäftigt, weil da kann man ganze akademische Abhandlungen drüber schreiben, sondern sich eher darauf fokussiert, was machen wir jetzt damit? Mhm. Also wie kriegen wir diese attribuierten Daten nutzbar gemacht? Mhm. Und da steckt vieles drin. Ne? Das ist einerseits, musst du diese Daten zurückpushen zu den Performance-Marketing-Kanälen, sofern du solche nutzt, was schon nicht ganz trivial ist. Du musst aber auch dafür sorgen, dass das ganze Unternehmen versteht, warum haben wir jetzt auf einmal hier attribuierte Daten?
Ja.
Du musst es eben auch in die Prozesse überführen.
Ja. So, und vielleicht müssen wir doch mal kurz sagen, warum so diese Wahrnehmung für attribuierte Daten so unterschiedlich sein kann. Also weil die kaufmännische Betrachtung, die ist ja stark kostenbudgetorientiert, die kennt die Dimension der Customer Journey nicht. Die kennt eigentlich die Dimension des Kunden gar nicht, muss man sagen. Das ist ja nichts, was im Rechnungswesen als Asset wirklich vorkommt. Das ist ja die besondere Kunst, dass ein Kunde mehrere Kontakte haben kann und deshalb der Wertbeitrag eines jeden Kontaktes unterschiedlich verteilt werden kann oder vielleicht sogar auch muss. Ne? Und das ist etwas, was wir im HGB nicht vorgesehen haben.
Ja. Ja.
Genau.
Ja, das ist eine sehr typische, glaube ich, Marketingbetrachtung. Ne? Also wahrscheinlich würde der Finance-Kollege eher sagen, naja, wir haben irgendwie am Stichtag heute x Euro Budget ausgegeben und x Kunden generiert. Mhm. Und wir als Marketingkollegen würden halt immer sagen, naja, die Kunden, die heute gekauft haben, die haben wir ja nicht mit dem Budget von heute gewonnen, sondern mit verschiedenen Maßnahmen in den letzten Wochen. Ja. Und da waren auch nicht alle Maßnahmen gleich stark im Wertbeitrag. Ja. Und die muss man eben in eine Kette packen und dann eben unterschiedlich gewichten.
Eigentlich hast du eine Anzahlung auf eine zukünftige Kundenbeziehung geleistet.
Genau. Ja. Genau. Okay. Ja. So, und darauf liegt eben der Fokus in diesen beiden Stages und insbesondere die letztere, also die Automation, ist, glaube ich, die spannende und die auch jetzt gerade irgendwie überall viel diskutiert wird. Mhm. Und ich glaube, die KPIs, die man sich dann in den beiden Stages anschaut, sind halt schon ein bisschen anspruchsvollere. Also man geht dann so ein bisschen mit dieser ganzen Attribution ja schnell auch in die kundenwertbasierte Betrachtung. Mhm. Ne? Also man schaut eben nicht nur, welche Marketingkontakte hatte ich jetzt für den ersten Kauf, sondern will eben auch die weiteren Käufe auf diese Akquisitions-Touchpoints attribuieren. Mhm. Und dann bist du eben bei einer Customer Lifetime Value Betrachtung. Mhm. Und ein Customer Lifetime Value klingt jetzt auch wieder trivial, aber das ist schon eine längere Diskussion, was das eigentlich ist. Ne? Mhm. Und da würden wir immer sagen, naja, es sind eben nicht die Umsätze eines Kunden in der Zukunft, sondern das ist halt der Deckungsbeitrag eines Kunden.
Mhm.
Und eine Deckungsbeitragsrechnung hat auch verschiedene Level. Da gibt es dann irgendwie eine Contribution Margin 1, 2, 3. Also das ist auch meistens eine lange Diskussion, bis man eben, und da hat auch Finance, glaube ich, sehr standardisierte Herangehensweisen, aber Marketing nochmal andere Betrachtung, was da jetzt reinfällt.
Deckungsbeitragsbetrachtung, das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level herausfordernd, weil es eventuell ja auch noch Informationen gibt, die eigentlich gar nicht originär aus dem Marketing kommen. Richtig, also damit ist ja gemeint, also klar, ich habe ein paar Sachen, die meinen Rohertrag, meinen Ertrag schmälern, zum Beispiel durch Marketingkosten, aber ich habe ja zum Beispiel unterschiedliche Margen, je nachdem, welches Produkt oder welche Warengruppe ich rein. Das kommt also zum Beispiel aus dem Category Management oder aus anderen Bereichen der IT. Ist das der größte Sprung von dieser eher einfachen Kundentransaktionsbasierten Denke, also Einzelbetrachtung zu einer Lifetime-Betrachtung zu kommen? Also von all diesen Stufen, die wir bis jetzt hier durchgemacht haben, wo würdest du sagen, wo ist eigentlich der größte Schritt?
Ich glaube, der größte Schritt ist, sich das Konzept der Attribution zu verstehen, die Organisation dazu abzuholen und das nutzbar zu machen. Und da sind wir noch nicht bei einer Customer Lifetime Value Attribution, sondern nur Attribution des ersten, der ersten Transaktion. Das ist aus meiner Erfahrung der größte Schritt, das nutzbar zu machen. Also das im Marketing verständlich zu machen, das finden alle interessant und verstehen das sofort. Aber dass das Unternehmen das versteht, das ist, glaube ich, der größte Schritt. Und der zweitgrößte Schritt ist dann eben Customer Lifetime Value. Aber da geht es nicht um die Definition, was ist der Customer Lifetime Value. Da kommt man eigentlich relativ schnell hin über die verschiedenen Deckungsbeitragsarten, die es gibt. Sondern auch da eher das nutzbar zu machen. Ne? Also einen Customer Lifetime Value zu attribuieren, ist gar nicht so einfach, weil du hast natürlich auch nach der ersten Transaktion wieder Touchpoints. Und dann musst du dir schon Logiken überlegen. Genau, also ich würde sagen, das sind so die zwei größten Challenges. Mhm. Und was man ja eigentlich dann auch irgendwann machen will, ist eben nicht nur den tatsächlichen Customer Lifetime Value zu haben, sondern man will eben predicten und sagen, okay, ich habe jetzt folgende drei Käufe von Erik Siegmann bekommen und ich merke jetzt schon, der Typ steht auf Blumen, der wird bestimmt wieder zu kaufen am nächsten Valentinstag oder
teure anderen. Blumen,
Genau. Also dass man im Grunde eine Prediction relativ früh hat und dann da, basierend darauf auch segmentieren kann und sagen kann, guck mal, hier haben wir jetzt jemanden, der wird einen hohen Customer Lifetime Value bei uns haben, der bekommt jetzt eine besondere Behandlung und wird vielleicht zum Beispiel jetzt im B2B-Kontext einen Key Account Manager zugewiesen bekommen und so weiter. Genau.
Ja, ist das, also ich fasse mal zusammen. Erster Level, saubere Attribution, ein faires Bild einer Customer Journey und das nicht nur isoliert im Marketing, sondern wirklich übers Unternehmen hinaus irgendwie geteilt und am Leben gehalten und weiterentwickelt. Mhm. Zweite Stufe, Customer Lifetime Betrachtung inklusive dann der Attribution, weil für jeden Endenkauf immer wieder die Attribution notwendig ist, um den tatsächlichen Wert zu bestimmen. Und Master Level, und das ist die Frage, ist das jetzt Champions League? Gibt's dann sozusagen, kommt danach noch was oder ist die Ultima Ratio wirklich die Fähigkeit, eine Vorhersage über einen wahrscheinlichen Customer Lifetime abgibt, so also ein Predictive CLV?
Das, grundsätzlich würde ich schon zustimmen, dass es so ist, aber es kommt natürlich schon auch stark auf das Geschäftsmodell an. Mhm. Also wenn du jetzt eine niedrige Repurchase Rate hast und dann musst du eigentlich bei der ersten Transaktion profitabel sein. Ne? Mhm. Also da haben wir auch Portfolio-Unternehmen, die jetzt eben nicht darauf angelegt sind, irgendwie 10 Wiederkäufe zu generieren, dann ist auch die ganze Customer Lifetime Value.
Genau, dann hörst du aber einfach nur früher auf, ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt unterstellen, dass bei Möbeln das so ist, dann macht jetzt wenig Sinn, dass wenn du irgendwie eine Transaktion alle 2 Jahre hast mit einem hohen Warenkorbwert, dass du da Prediction machst, wann du dann nächste Schrankwand kaufst, ne? Das wäre vermutlich nicht hilfreich. Aber bei dem, wo es möglich ist, zum Beispiel bei den Transaktionalen, also wenn du jetzt irgendwie ein Versorger bist, ich stelle mir jetzt einen Zooplus vor, der jetzt irgendwie mit einer hohen Wiederkaufrate, weil das Haustier ja immer noch lebt, dann brauchen die irgendwie, keine Ahnung, was die so brauchen, Katzenfutter, Katzenstreu, ja, so Katzenkäfige, so. Kommen Katzen eigentlich auch irgendwie, egal. So, ne? Also kommen Katzengehwege. So, aber das können die, weil sie eine regelmäßige Repurchase haben, relativ gut bestimmen oder Amazon noch besser oder auch ein Fashion Retailer. So. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Predictive natürlich möglich und auch notwendig ist. Die Frage, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was noch elaborierter ist als ein Predictive CLV?
Rahmen der Attribution würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es noch was gibt. Ich glaube, wenn wir noch 2 Stages weitergehen, es gibt ja 6, wie ich eingangs gesagt habe, da kommen dann schon noch mal Themen, die komplizierter sind.
Aber für Attribution, okay, so.
Da würdest du dann so Richtung Marketing Mix Modeling kommen und Incrementality Testing und so, da kommen wir gleich zu, vielleicht, wenn wir die Zeit haben.
Mhm. Na klar.
Aber hier in der Stage würde ich sagen, muss man jetzt nicht komplizierter werden. Ich glaube ja, dass man noch 1-2 andere Metriken haben sollte. Also Payback Period ist im Grunde nichts anderes. Also man setzt halt den Customer Lifetime Value mit den Marketingkosten in Verbindung und guckt halt, wie viele Monate brauche ich eigentlich, um den Kunden zurück.
Wie lange muss der Kunden vorfinanzieren?
Genau, und dann kannst du eben auch eine bewusste Entscheidung treffen, wie lange du das möchtest. Mhm. Und ich glaube, so eine Neukunden-Bestandskundenquote schadet auch nie, um zu gucken, wie oft kaufe ich eigentlich auch den gleichen User wieder ein, um ein bisschen zu schauen, ist mein Customer Relationship Management eigentlich auf der Höhe? Mhm. Und dann gibt es halt immer noch, ich glaube, kann man nicht mehr dran vorbeikommen, dass man auch irgendwie, wenn man jetzt ein App-First-Business ist, dass man eben auch App-Store-Ratings und sowas anschaut. Also ich glaube, da kommen dann noch so ein paar Vanity-Metrics, aber die relevanten haben wir, glaube ich, angesprochen. Mhm. Im SaaS-Bereich oder Subscription-Bereich ist natürlich nochmal anders. Ne? Also da habe ich jetzt nicht so viele Transaktionen, sondern ich habe jetzt irgendwie einen Deal geclosed und habe eine Vertragslaufzeit von, ich weiß nicht, 2 Jahren. Da kommen wir jetzt in das Thema Leading und Lagging Indicators. Ne? Also wenn ich realisiere, dass der Kunde jetzt gekündigt hat, dann ist es natürlich viel zu spät. Mhm. Das heißt, das ist ein Lagging Indicator.
Mhm. Das ist ex post, sehe ich dann so, der hat gekündigt, schade.
Genau, kann nichts mehr machen. Genau, und das ist natürlich, das beschreibt die tatsächliche, was tatsächlich passiert. Mhm. ist leicht zu messen, aber halt schwer zu beeinflussen. Ja, also ich kann den Kunden jetzt anrufen und sagen, lass das mal rückgängig machen, aber es ist wahrscheinlich nicht besonders erfolgsversprechend.
Das sind so diese Winback-Programme, ne? Aber die schaffen dann vielleicht nur 10% aller Gechurnten irgendwie zurückzuholen, aber das ist zu wenig, zu spät.
Und so ist ja eigentlich auch der Umsatz ist eigentlich auch ein Lagging Indicator, weil da hast du jetzt schon was gekauft. Aber wenn ich den nächsten Kauf schon vorhersagen kann, hätte ich nämlich einen Leading Indicator. Und das ist das, wo du eigentlich im Subscription-Bereich früher hinkommen musst, weil du willst im Grunde einen Indikator haben, der schon voraussagt, wird dieser Kunde das Produkt verlängern oder nicht. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Signale, die du nehmen kannst. Wenn du jetzt im Subscription-Bereich irgendwie einen SaaS-Business hast oder bleiben wir mal bei Spotify, da kann ich natürlich jetzt irgendwie sehen, gibt es Interaktionen mit dem Produkt.
Nutzt du das Produkt? So ein bisschen wie beim Fitnessstudio, wenn du gar nicht mehr reingehst, ist die Wahrscheinlichkeit.
Ja, da willst du das natürlich ein bisschen, dass der Kunde... bei Spotify, die wollen wahrscheinlich schon sehen, was sind unsere Monthly Active, Daily Active Users und auf den einzelnen Nutzer nimmt diese Nutzungsintensität rapide ab, weil dann ist das ein starker Indikator dafür, dass du das Produkt nicht verlängerst, also churnst.
Richtig.
Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo du eben im Subscription-Bereich relativ früh hinkommen willst, Churn Prediction.
Ja. Ich habe mal verstanden zu haben, dass es nicht nur die reine Usage ist, sondern auch die Feature-Tiefe, die du nutzt, auch ein guter Indikator ist. Ne? Also dann kannst du entweder eine Einfachnutzung haben, du kannst aber auch eine besonders tiefe Nutzung, was im Grunde ein Indikator ist, wie tief dein Login als Nutzer in dieses Tool ist. Ne?
Genau, absolut.
Und also hast du Playlisten angelegt oder hast keine Playlisten, genau, das ist ja auch ein schöner Indikator.
Ja, und die meisten Unternehmen, die wir jetzt im Subscription-Bereich haben, die kommen dann mit irgendeiner Art Health Score, Customer Health Score, und der sieht halt immer unterschiedlich aus. Also da sind auf jeden Fall die Kontaktpunkte, die du mit dem Produkt hattest drin, und dann werden die ja nochmal gewichtet, je nach Feature, was du halt genutzt hast. Ne? Und hast im Grunde einen Indikator, der am Ende sagt, irgendwie grün, rot oder gelb, und wenn rot, dann weiß man halt, okay, dieser Kunde nutzt das Produkt gerade nicht, da müssen wir vielleicht mal anrufen und dem nochmal, entweder müssen wir verstehen, ob das Produkt nicht mehr relevant ist, oder wir müssen ihnen eben das Produkt auch erstmal besser onboarden, besser erklären, was eigentlich die Mächtigkeit dieses Tools darstellt und so. Genau, auf jeden Fall kann man handeln, weil man eben vor der Kündigung schon weiß, hier liegt wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach abwarten, anderthalb Jahre, dann wird der Kunde wahrscheinlich nicht verlängern.
Das ist aber auch eine Methode, die könnte mir jetzt rein theoretisch meine Bank zum Beispiel auch anbieten. Jetzt haben die vielleicht nicht so viel Interesse an mir, vielleicht bin ich nicht profitabel genug, aber die könnten ja diese gleichen Indikatoren auch sehen, ne? Also zum Beispiel Transaktionshäufigkeit, Feature-Tiefe, ähnliches. Gut, kann man es also, gerade wenn Sie wissen, dass ich vielleicht nicht nur ein Konto habe. Gut, aber muss man sich auch leisten können, vor muss man auch so automatisiert machen können und nicht indem man den armen 4-Jahren-Mitarbeiter da auf mich losschickt.
Ist ja nicht mehr so ganz einfach, diese Dinge zu machen, vor allem wenn du irgendwie so ein Incumbent bist. Und frage ich dann auch, bei Banken weiß ich jetzt nicht, inwiefern das reguliert ist. Also ich weiß zum Beispiel bei den ganzen Neobrokern, dass du jetzt nicht den Kunden incentivieren kannst, auch nochmal einen Trade zu machen. Also da wird es dann relativ schnell rechtlich schwierig. Bei Banken bin ich da jetzt nicht so nicht so tief dran.
Ja, beim Trading verstehe ich so. Aber gut, das geht ja nicht in die Banken, das können jetzt auch Mobilfunker sein, wobei ich glaube, die alle leben auch davon, dass sie auch immer noch eine erträgliche Marge von schlafenden
Beziehungen. Absolut, das glaube ich auch.
Die Kündigungsrate ist ja dann doch nicht so hoch.
Ja.
Gut, okay.
Und dann vielleicht noch ein Punkt, bevor wir weitergehen im Subscription, was auch immer wieder als Metrik oder KPI zitiert wird, ist der Negative Churn. Also Churn sind eben Kunden, die abwandern. Und Negative Churn ist quasi, wenn du das überkompensieren kannst durch stärkere Nutzung des Produkts, durch Ausweitung des Accounts.
Also Seed Accounts, Plans, also Tarife, Produkte, Lizenzvolumen erhöhen.
Genau, ich kann ein Beispiel aus dem Portfolio bringen. Clara, die machen eine Arztpraxis-Software. Und wenn da jetzt irgendwie ein Kunde im Monat churnt, dann kann man das eben ausgleichen, offsetten durch einen anderen Kunden oder zwei, die eben statt drei Arzthelfern auf einmal 8 auf der Plattform haben. Und dann hast du tatsächlich was gewonnen, obwohl eigentlich auch was verloren gegangen ist. Und das nennt man halt Negative Churn. Und das ist eine Metrik, die sich halt Investoren immer sehr gerne anschauen, wenn es um Subscription Businesses geht.
Okay, gut.
Genau, und dann, was wir jetzt gar nicht angerissen haben, so, obwohl wir eigentlich das vielleicht aus der Marketingperspektive auch tun sollten, sind halt kanalspezifische Metriken. Ich glaube, das ist aber gesetzt, ne, dass irgendwie ein SEA-Kollege sich den Impression Share anschaut und irgendwie der CRM-Kollege schaut sich natürlich an, wie ist die Deliverability von meinen E-Mails, was ist die Open Rate und so. Das ist, glaube ich, klar, aber das eher spezifisch jetzt für verschiedene
Kanäle. Genau, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass es zwei, also es gibt natürlich mehrere Dimensionen, aber die zwei häufigsten Dimensionen ist das eine, die praktisch die anwendbar über das Gesamtmarketing-System sind, um auch insbesondere auch Budgetallokationen über einzelne Kanäle hinweg vornehmen zu können. Und dann gibt es die kanalspezifischen KPIs, die insbesondere dass die Verbesserung des reinen Kanals angeht. Ne? Also Dinge, KPIs, die ich halt, wie du gerade schon sagst, ne, eine Öffnerrate ist halt wirklich nur im E-Mail-Marketing relevant. Es gibt dann andere Kennzahlen.
Und ich glaube, die aus meiner Sicht stärksten Businesses, die ich jetzt von Ihnen gesehen habe, die haben halt in den späteren Stages so eine Art KPI-Treiberbaum. Mhm. Also, dass du im Grunde eine Metrik hast, ganz oben, auf die vielleicht das ganze Unternehmen schaut. Mhm. Das kann halt einfach auch der Umsatz sein. Mhm. Aber dann eben wissend, das bricht sich runter, mhm. Umsatz jetzt im Preis mal Menge, mhm. abzüglich Retouren, mhm. dann kannst du schon sagen, okay, Preis kann eben das Category-Management beeinflussen, mhm. unter anderem. Mhm. Menge kann irgendwie stark die Logistik und das Marketing beeinflussen. Mhm. Retouren kann irgendwie unser Customer Service und die Logistik beeinflussen. Und so bricht sich das immer weiter runter in so einen Treiberbaum, dass jeder im Unternehmen weiß, da hängt irgendwie montags im All-Hands-Meeting, wenn es sowas gibt, da schauen wir alle auf den Umsatz. Ja. Aber jeder weiß, was ist meine Handhabe, um diesen Umsatz zu treiben. Und zwar auf dem Second Level runtergebrochen in weitere Metriken, die für mich dann greifbarer sind. Mhm. Und wenn man das eben weiter durchführt, bis auf Ebene 3, vielleicht 4, ist nicht trivial, diesen Baum zu bauen, dann hat eben auch der CRM-Manager eine Klarheit darüber. Gut, wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn meine Unsubscribe-Rates hochgehen, dann schaffe ich das nicht, den zum Umsatz beizutragen, weil eben die Menge der gekauften Produkte rückläufig sein wird.
Ich finde gerade bei diesem Pyramidengedanken, das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Unternehmen haben ganze Reporting-Bücher, die regelmäßig distribuiert, wo keiner reinguckt und selbst wenn sie reingucken, dann haben sie entweder Schwierigkeiten, die Zahlen zu interpretieren oder zu glauben. Ja? Was mir immer wieder auffällt, dass die Zahlen, die halt nicht auch im Finanzcontrolling vorkommen, wie zum Beispiel die Kundendimension. Also zum Beispiel Neukundenwachstum oder zum Beispiel Churnrate, dass das Zahlen sind, die ganz wenig Verbreitungsdichte, also natürlich eher im Durchschnitt, ne? Die hervorragenden Unternehmen, die haben natürlich vermutlich das Kundenwachstum, also sieht man ja auch an der Börse, ne? Die aktiven Kunden als Kern-KPI einfach noch wichtiger als zum Beispiel den echten Ergebnisbeitrag oder das reine Umsatzwachstum. Wer sind denn so aus deiner Erfahrung nach, wenn man so über KPIs nachdenkt, weil das ist ja eine Disziplin, das ist eine sehr, die ist ja traditionell sehr dicht auch am traditionellen Controlling gebaut. Da gibt es ja viele Missverständnisse auch drum. Wer sind aus deiner Sicht die besten Förderer für so ein richtig gutes, auch marketingorientiertes KPI-Framework, um die tatsächliche Performance des Unternehmens im Sinne von Marktdurchdringung und Kundenwachstum, Marktwachstum irgendwie am besten abbilden zu können?
Wie meinst du
Förderer? Ist das der CFO? Genau, ist das der CFO, ist der CMO, ist der CEO, irgendein ein BI-Freak? Wer sind deiner Erfahrung nach die größten Pro und vielleicht auch die, sagen wir mal, die größten Bremser?
Gute Frage, schwierig. Mhm. Also der CFO ist es in der Regel meistens nicht, weil die CFOs, die ich jetzt kennengelernt habe, kommen halt schon sehr stark aus dem Reporting. Ne? Also die müssen im Grunde dafür Sorge tragen, dass die Investoren das zu sehen bekommen, was sie wollen und sich halt auch irgendwie, das ist sehr rigide, sage ich. Mhm.
Das ist auch immer Lagging, ne?
Ja, genau. Genau. Und lustig ist auch, wenn wir dann so Data Warehouse-Projekte machen und BI hängt unterm CFO, dann sagt er, wenn man ihn fragt, was wollen wir jetzt als erstes machen, dann sagt er, naja, auf jeden Fall mal das Financial Reporting als erstes ins DWH. Ja. Und wo wir sagen würden, das ist das Letzte, was wir im DWH machen. wir wollen ja Entscheidungen treffen, die das Business verändern. Das Reporting hast du ja jetzt auch schon. Das ist vielleicht ein bisschen ein Pain, das zu bekommen. Aber das ist jetzt nicht der Sinn eines Data Warehouses. Ja. Also nicht der erste. Ja. Also die CFO will ich jetzt erstmal nicht auf Platz 1 setzen. Mhm. Tendenziell schon der CEO, weil der, glaube ich, am ehesten so einen, ich sag mal, ein betriebswirtschaftliches Verständnis dafür hat, dass eben die Dimension Kunde sehr, sehr wichtig sein kann. Mhm. Der CMO, weil die meistens tatsächlich auch schon vom Kunden her denken. Und tatsächlich manchmal auch die Investoren. Mhm. Denn gerade wenn man jetzt mal ein Early Stage B2B-Business sich vorstellt, da wird ja häufig auch an die Investoren gar nicht der Annual Recurring Revenue reported, sondern auch einfach die Kundenpipeline. Mhm. Also das sind Umsätze, die noch gar nicht realisiert sind, also auch ein bisschen Leading. Mhm. Und viele davon werden sich auch nicht realisieren, aber man zeigt einfach so, guck mal, wir haben diese potenziellen großen Kunden in der Pipeline. Mhm. Da bist du ja eigentlich auch schon mal in der Kundendimension. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, CEO, CMO und vielleicht so ein bisschen Investoren treiben diese Denke.
Ich habe auch ganz oft die Kette gesehen, Investor, CEO und dann irgendwie
der CMO.
Ja, und auch wirklich, weil so, das ist ja, der CMO ist ja auch ein bisschen Partei. Also, und es gibt auch immer dieses marketing-spezifische Krypto-Herrschaftswissen, was vielleicht nicht gleich akzeptiert werden kann. Aber die Investoren haben ja oft die Situation, auch dass sie unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Reifegraden sehen und dann auch die Übersetzung, also ihren Data Request mehr oder weniger immer harmonisieren, aber natürlich immer nach dem Best Case, nach dem Best Practice Beispiel optimieren und damit dann auch allein durch ihre Anforderungen und ihre Fragen schon durchaus dann auch helfen können, dass das Unternehmen zu befähigen, dann auch in die entsprechende Richtung zu denken und dann auch die KPIs weiterzuentwickeln.
Genau.
Ja. So, die ich sehe auch gerade in der SaaS-Welt ist ja es gibt ja eine ganz eigene SaaS-Welt, was Frühindikatoren angeht, was auf der MPC-Welt passiert. Also alles, was du vorhin gesagt hast, die Churn, die Negative Net Churn, das sind ja alles Indikatoren, die kennen wir aus den transaktionalen Dingen überhaupt gar nicht.
Ne? Ja, absolut.
So. Und manche Sachen werden sich vermutlich in die einfacheren B2C-Modelle nicht übersetzen lassen, aber ich glaube, viele Dinge, weil ja auch B2C sich weiterentwickeln muss oder andere größere Herausforderungen kriegt, viele davon werden einfach ein größeres Gewicht kriegen. Also wie zum Beispiel eine Churn. Eine Churn ist ja auch nichts, was nicht zum Beispiel der Versandhandel aus den 70er Jahren nicht auch schon kannte.
Ja,
so, ne? Nur die Bedeutung von Churn hat er in den letzten Jahren gerade insbesondere in den starken Wachstumsjahren nicht zugenommen. Das kommt erst jetzt so richtig wieder.
Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass ich auch so mehr aus der BI-Ecke komme und einfach, es ist auch das Spannende, also es ist schon spannender im Subscription-Business eben sich zu überlegen, wie können wir eigentlich im Produkt die Interaktion so messen, dass wir daraus eben predikten können, welcher Wert entsteht. Mhm. Das ist ja ungleich einfacher beim transaktionalen Business. Da merkst du halt, okay, da ist jetzt halt was gekauft worden. Da kriegst du aus dem Backend und dann hast du halt ein hartes Signal. Ne? Mhm. Und daher ist so dieser ganze Bereich aus dem Subscription ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, welche Erkenntnisse man da eben rüberziehen kann auf die transaktionale Welt.
Ja. Gut, also ich habe natürlich wieder wahnsinnig viel von dir gelernt sowieso. Ich habe früher immer gedacht, man kann aus unterschiedlichen Branchen was lernen. So, ne? Da dachte ich irgendwie, okay, du kannst irgendwie, es hängt am E-Commerce, dass du das viel lernen kannst. Aber ich habe meines verstanden zu haben, dass man aus den nicht Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen jetzt mittel bis wenig, ehrlich gesagt, lernen kann im Digital. Das ist eher davon, dass der Wissenstransfer anders ist. Von den Transaktionalen kann man viel lernen, also den Direct-to-Consumer-Transaktionalen, auch viel von Plattformlogiken, Vergleichsplattformen etc. Von den Subscription-Based-Models habe ich persönlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren am meisten gelernt, weil sie so eine Kombination von allem sind. Ne? Sie haben den Transaktionalen, weil die Gewinnungsseite ist ähnlich. Sie haben es ein bisschen besser in der Prediction, weil es einfach viel deterministischer ist, wie sich ein Kundenlebenswert entwickeln wird. Es gibt nicht so viele Störgrößen. Ja. Du bist eigentlich always on. Ne? Während beim Direct-to-Consumer bist du immer nur on, wenn er was von dir will.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, dass, also wenn ich da hingucke, dass ich dann immer noch am meisten von lernen kann.
Ja, wobei das vermischt sich ja alles. Ne? Also wenn du jetzt mal einen Trade Republic dir anschaust, die wären ja jetzt ein Direct-to-Consumer, würde ich sagen, und kein Subscription-Modell. Mhm. Aber du hast natürlich trotzdem Indikatoren in der Nutzungsintensität, die eigentlich so ein Mittelding zwischen den beiden Welten sind, die wir jetzt besprochen haben, aus denen du auch eben wieder ableiten kannst. Also da gibt es schon viele spannende Modelle, glaube ich, die aufkommen, die das Ganze... Klar.
Nur das ist aber eher die Ausnahme, oder? Weil es sehr häufig ist, ist ganz selten, dass du so eine hohe Kontaktfrequenz hast ohne eine Subscription. Ne? Ja, weil selbst ein Amazon, ne, hat eine Subscription, die heißt dann halt Prime. Ne?
Ja, und jetzt kann man auch bei den Neo-Brokern nochmal in Frage stellen, wie gut das ist, dass es da so viele Touchpoints gibt. Also jetzt mal aus Investment-Sicht, aber
ja, okay, verstehe ich gut. Solche Konzepte wie zum Beispiel den Net Promoter Score. Ne? Ja. Das ist zum Beispiel ein Konzept, das kennen wir ja auch schon lange, das ist nicht wirklich neu, kriegt jetzt gerade so eine Renaissance. Wo ordnest du die ein? Wie wichtig sind die für dich, die NPS?
Ja, unterschiedlich wichtig. Also schauen wir es schon an, genauso wie App Store Reviews, die ich eben genannt habe. Beim NPS kannst du halt, der ist, glaube ich, einfach über Zeit wichtig, wenn du die Art und Weise, wie du ihn erhebst, nicht ständig änderst. Also, dass wir den NPS, glaube ich, gut cheaten können, ist auch bewiesen. Die Frage ist halt, tut man sich damit einen Gefallen? Ne? Also, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, irgendwann N26 sind auf die Idee gekommen, naja, wenn wir die Leute, wenn wir erst, bevor wir nach einem Review fragen, erstmal fragen, warst du happy oder nicht? Und dann nur diejenigen, die happy waren, eben bitten, ein Review zu geben. Oh, dann kommen halt bessere Reviews bei raus. Super. Und das machen halt die Incumbents nicht. Also dann hast du im Endeffekt halt bessere Ratings und das hilft dir wieder. Wenn du diese Methode so anlegst und über Zeit nicht änderst, dann glaube ich, ist der NPS sehr hilfreich. Aber würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, da kannst du genauso gut sagen, qualitative Gespräche mit Kunden bringen wahrscheinlich mehr Insights als jetzt einfach nur ein NPS. Aber gehört einfach zum Standardrepertoire heutzutage.
Der Musik. Ja, Booking.com ist so einer, der ist super früh und immer noch anwendet, wo ich mir gedacht habe, boah, wozu brauchen die denn noch ein NPS bei der hohen Kontaktdichte?
Ja, also ich würde sagen, die meisten unserer transaktionalen Unternehmen erheben einen NPS und der ist auch relevant, aber das ist jetzt nicht eine der Metriken, die auf dem ersten oder zweiten Level eben angeschaut werden.
Okay.
Ich glaube, nur bevor wir zum Ende kommen, weil wir schon ein bisschen länger reden, ohne die beiden letzten Stages würde ich jetzt ungern aufhören. Okay. Und deshalb würde ich da noch ganz kurz drauf eingehen. Die Stage 5 und 6 würden wir Brand Intelligence nennen und Advanced Testing. Kann man nennen, wie man will. Aber im Grunde in Stage 5 geht es darum, in den Upper Funnel zu skalieren, also klassisch above the line Marketingmaßnahmen zu machen und dabei aber die Customer Acquisition Costs unter Kontrolle zu halten. Und das ist auch überhaupt nicht trivial, wie wahrscheinlich viele wissen. Und Stage 6 ist dann eher, das fortzuführen, aber Kosten rauszunehmen. Also das, was wir irgendwie in Zalando und so weiter machen. Und da geht es dann eben um, ist keine klare Metrik, aber da wird halt dann immer viel Inkrementalität diskutiert. Also die Marketingkosten, die ich jetzt ausgegeben habe, haben die inkrementell einen zusätzlichen Wertbeitrag geliefert oder nicht. Also im Grunde die alte Frage von, ich glaube, Henry Ford hat das mal gesagt, 50% meines Budgets werfe ich aus dem Fenster. Um das eben stärker rauszufinden, hätten wir diesen weiteren Euro jetzt ausgeben müssen? Hat der einen Wertbeitrag geliefert oder nicht? Und das ist dann, da gibt es jetzt keine klaren Metriken. Ich glaube, bei Google ist das dann CPLU, also Cost Per Lifted User, aber da denken sich gerade alle noch so ein bisschen ihren eigenen. Das heißt dann bei, glaube ich, bei Facebook auch Lift-Testing. Ne, da würde ich jetzt mal nicht zu vorschnell die Metrik der verschiedenen Partner-Netzwerke übernehmen, aber es geht im Wesentlichen um Inkrementalität.
Okay, Inkrementalität heißt dann praktisch auch durch zusätzliche Maßnahmen und zusätzlichen Methoden Kanalmixe. Also es gibt ja eine Möglichkeit, also im Sinne des Grenznutzen, dass ich quasi einen Kanal weiter skaliere, bis er im Grunde aufgrund der höheren Gebote, die ich abgeben muss und abnehmenden Conversion als Beispiel, nicht mehr erreichen kann. Oder dass die zusätzlichen Maßnahmen, die ich on top mache, weil ich zum Beispiel noch mehr Touchpoints reinbringe, auch zu zusätzlichen Umsätzen führen müssen.
Letzteres. Okay. Genau. Also da geht es wirklich dann.
Also mehr explorativ, ne? Dass ich mehr versuche, also unterschiedliche Dinge zu tun auf demselben Kundentarget und zu gucken, hätte sie das sowieso gekauft oder hat er zugeschlagen.
Und auch die Intensität, ne? Also das eine, was du ansprichst, ist eher so Richtung Marketing-Mix-Modeling, was vielleicht irgendwann die Attribution nicht ablöst, sondern ergänzt. Also überlegen, sollten wir jetzt den zusätzlichen Kanal auch noch bedienen? Und die Inkrementalität ist tatsächlich eher innerhalb zum Beispiel von Facebook. Wie hoch muss der Werbedruck sein? Also sollen wir jetzt nochmal zwei weitere Kontakte bezahlen? Bringt das was? Oder hätten wir uns ja auch einfach sparen können, weil dann wären wir eben auch zur gewünschten Aktion gekommen. Und das zu messen ist natürlich wirklich überhaupt nicht mehr trivial. Und ich glaube, das machen auch meines Wissens wenige sehr gut. Also da bist du dann schon eher bei so Zalando, ja. About You.
Da brauchst du eine hohe Fallzahl. Da musst du ja wirklich gute Experimente, Tests machen können, um das wirklich näherungsweise eingrenzen zu können.
Ja, wobei Google und Facebook eben stark auf die Advertiser zugehen mit Produkten dafür, ne? Also dieses, ja, Lift-Testing ist mittlerweile ein Standardprodukt, was die, ja, hier anbieten.
Ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, ob es da nicht vielleicht auch einen Zielkonflikt geben könnte.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Okay, sehr gut. Die letzte Phase, die du erwähnt hast, also im Grunde weiter dieses hohe Niveau aufhalten, höher automatisieren, damit Kosten rausnehmen, aber trotzdem keine Market Opportunities irgendwie zu verlieren. Richtig?
Genau, und halt stark in Aktivitäten zu gehen, die man halt tendenziell aus der Lower Funnel First Logik nicht machen würde, ne? Also sowas wie Out of Home, TV und so, kann man auch alles tracken, aber eben nicht mehr so gut, weil es keine klare Direct Response gibt in den meisten Fällen. Und da reinzugehen und trotzdem die Customer Acquisition Kosten transparent und unter Kontrolle zu halten, das ist so die Stage. Deshalb geht es viel mehr um Brand, deshalb haben wir das Brand Intelligence getauft.
Ja, okay. Super cool. Philipp, ganz herzlichen Dank. Auch hier gibt es eine Abschlussfrage. Heute war ja eine super, ich meine, du bist eine Maschine, dass du heute nach dem ganzen Tag Konferenz jetzt hier auch noch bei mir hier im Podcast sitzt. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Dennoch, trotzdem ist eine Abschlussfrage. Was war heute dein überraschendstes Learning?
Puh. Ich habe das noch gar nicht alles verarbeitet.
Ja, musst du nicht, deshalb frage ich dich ja spontan.
Vielleicht jetzt kein Riesen-Learning, aber ich fand es überraschend. Philipp Westermeier hat am Ende nochmal bei uns gesprochen auf der Mainstage und Rainer Berg, einer unserer Geschäftsführer, hat ihn gefragt, ich glaube, es war eine Frage aus dem Chat, warum macht ihr jetzt eigentlich diese Sache mit dem Fernsehturm? Für diejenigen, die es nicht wissen, OMR haben jetzt irgendwie den Fernsehturm in Hamburg gemietet. Und ich fand,
für 20 Jahre.
Ne? Genau. Also. Ja. Und ich fand es ganz erfrischend, dass Philipp da einfach gesagt hat, naja, ist einfach ein gutes Business. Und das war so überraschend, weil das hat ja erstmal gar nichts mit irgendwie Digital- und Online-Marketing zu tun. Er hat einfach gesagt, naja, da fahren im Jahr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, ich glaube 1,4 Millionen Menschen.
Er hat den Proxy zum Alex gemacht mit irgendwie mehrere Millionen Fahrten, à 14 Euro.
Ja, oder so. Genau. Und dann ist es einfach schon mal ein sehr stabiles Business. Und ich fand das richtig cool, dass er, es ist ja wirklich nicht das Typische, was man jetzt erwarten würde von uns Digital-Kollegen. Einfach zu sagen, dann macht man halt auch mal sowas, wenn es da eine gute Option gibt. Das war jetzt vielleicht kein Riesen-Learning, aber ich fand es trotzdem spannend zu sehen, dass wir uns auch nicht einfach immer nur auf den Digitalkram beschränken, sondern auch woanders mal eine gute Business-Opportunity riechen können.
Ja.
Das fand ich sehr gut.
Ja, großartig. Ich fand das, also habe ich schon mehrfach gesagt, großartige Konferenz. Meine größte Überraschung war diese, ich habe leider das Ergebnis nicht gesehen, war der Steve Ballmer-Test.
Ballmer Peak.
Der Ballmer Peak, genau.
Stimmt, das hätte ich eigentlich nennen müssen.
Nö, kannst du ruhig, sag ruhig.
Ja, Ballmer Peak ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Legende, dass man mit steigendem Alkoholkonsum als Developer produktiver wird und irgendwann gibt es einen Peak, also einen Höhepunkt und dann nimmt das ganz rapide wieder ab. Und diese Verteilung ist wohl sehr spitz.
Ja.
Und das haben wir heute getestet mit Unterstützung von Jägermeister und sonst wem. Gibt auch noch andere Marken. Und haben eben zwei Developer-Kollegen von uns Aufgaben lösen lassen.
Die haben das aber freiwillig gemacht.
Die haben das freiwillig gemacht, ja. Und haben eben versucht zu messen, inwiefern die Produktivität zu oder abnimmt. Und was bei rauskam, ist, dass es einen minimalen Peak gab. Peak ist eigentlich ein großes Wort, das ist eher ein kleiner Hügel. Aber wir haben jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt nachgewiesen, dass es das wohl zu geben scheint. Und das war ein Experiment, was uns sehr viel Freude bereitet.
Sind die, das finde ich super witzig, sind die danach auf die Durchschnittskurve wieder gefallen oder sind sie unter das normale Niveau gefallen?
Oh, ich glaube auf die Durchschnittskurve, aber wir haben dann auch irgendwann aufgehört,
zu trinken.
Muss man sagen.
Okay.
Ja.
Okay, gut.
Wahrscheinlich würde das irgendwann gegen Null gehen.
Gut, also Alkohol hilft, aber nicht immer und nicht lange. Die Finger weg vom Alkohol. Sehr gut. Lieber Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und jetzt wünsche ich dir gute Erholung und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch mal. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.